Wir wollen zunächst ein Wort aus 2. Korinther 5 lesen. Zweite Korinther 5 vom Vers 20 an. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind heute Morgen hier, um uns ein wenig einzustimmen auf die vor uns liegende Evangelisation. Am 17., das heißt in 10 Tagen, wollen wir ja beginnen. Das ist nicht mehr lang. Wichtig, wie es sein mag, auf praktische Fragen einzugehen, und ich will das auch kurz tun, glaube ich doch, dass das Entscheidende ist, dass uns bewusst wird, was für eine Botschaft wir ausrufen. Wir rufen einmal die wichtigste aller Botschaften aus. Unser Herr hat das durch den einen kurzen Satz klar gemacht: Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Diese Botschaft ist wichtiger, was heute fast alle Menschen bewegt, etwa Wohlstand und Gesundheit. Unsere Botschaft ist auch schöner als alles, was man auf dieser Erde hören kann. Bringt sie doch in die Welt, die durch den Tod gezeichnet ist, die Botschaft von der Auferstehung und vom ewigen Leben. Und zu alledem dürfen wir uns daran erinnern, dass es Gottes Botschaft ist. Viele Menschen kommen mit Botschaften zu uns. Und Gott hat auch eine. Und der, der das Evangelium verkündigt, der ist ein Gesandter für Christus. Er spricht, als ob Gott durch uns ermahnte. Und wenn wir uns dann noch daran erinnern, dass die Botschaft, die wir ausrufen, als Basis das Kreuz hat, dass der Urtext des Evangeliums mit dem Blut unseres Herrn geschrieben wurde, dann meine ich, sollte uns langsam bewusst werden, was für eine Botschaft das Evangelium ist. Wir wissen aus dem Worte Gottes, dass auch in der Ewigkeit diese Botschaft noch in der Mitte stehen wird. Wir lesen in Offenbarung 5, dass ein Lobgesang auf unseren Herrn angestimmt wird, indem es heißt: Du hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Volk und Stamm und Sprache und Nation. Es ist die größte und herrlichste Botschaft. Und wenn wir es recht verstehen, sind wir nicht nur mit Eifer dabei, sondern auch mit Freude und mit Dankbarkeit. Erinnern wir uns kurz daran, warum diese Botschaft überhaupt notwendig ist. Wir müssen immer vorn anfangen in der Bibel, wenn wir sie verstehen wollen. Und da lesen wir zunächst, dass Gott alles erschaffen hat und dass alles sehr gut war. Das ist schon etwas, wenn der, der in der Herrlichkeit wohnt, sein Werk besieht und sagen kann: sehr gut. Und da waren zunächst zwei Menschen, die lebten ohne Sünde, und Gott pflegte Gemeinschaft mit ihnen. Das ist ein Zustand so herrlich, dass man nur davon träumen kann. Wir lesen ja einiges davon in den ersten Kapiteln der Bibel. Damals gab es keine Not, keine Krankheit, keinen Tod. Und dann kommt das Überraschende. Es genügen einige wenige Sätze, um diese beiden Menschen zu veranlassen, auf die Seite des Feindes Gottes zu treten. Man steht staunend davor. Aber wenn man ein wenig hineinschaut, dann weiß man, was die Basis von allem ist. Dieser unheimliche Drang in jedem Menschen, selbstständig zu sein, oben zu stehen, der Erste zu sein. Gott hat uns eine gewisse Freiheit gelassen. Es trifft nicht so, wenn wir sagen, der Mensch sei ganz frei, das ist er sicher nicht. Aber er hat in einem gewissen Umfang die Freiheit der Entscheidung. Und die hat er genutzt. Und er hat geglaubt, sich dadurch zu verbessern. Und dafür tut ein Mensch fast alles. Und wie stark diese Sehnsucht war, oben zu stehen, das sehen wir an dem ersten Menschen, dem Adam und Eva das Leben schenken. Kain konnte es nicht ertragen, dass das Opfer seines Bruders Abel bei Gott besser ankam als seins. Man hätte doch gedacht, das wäre etwas, was ein Mensch noch verbinden könnte. Konnte er nicht. Er griff zum radikalsten Mittel, er schlug Abel tot. Und er schlug ihn mit Überlegung tot. Und er schlug ihn trotz Warnung tot. Und er zeigt dadurch, wozu der Mensch fähig ist. Und dann ging es konsequent weiter. Und einer der Nachkommen Kains hat es noch hässlicher formuliert. Das war Lamech. Der hat aus der wunderbaren Tatsache, dass Gott selbst dem Mörder Kain noch eine Chance einräumte, dass er gesagt hat, wer Kain tötet, soll siebenfach gerecht werden. Daraus hat Lamech dem Vorfahren Schluss gezogen. Und wer Lamech tötet, der soll 77-fach gerecht werden. Und unser Zustand war so und ist auch so, dass bei uns keine Gebote helfen, keine Drohungen, nicht einmal das Erleben von Wundern, wie wir es bei den Israeliten hatten, und auch nicht einmal das Gericht, wie es uns durch die Sintflut vorgeführt wird. Gott rottete die ganze Menschheit aus bis auf 8. Und die, die dann weitermachten, waren kein Deut besser als die, die ausgerottet worden waren. Alles ging nach dem alten System weiter. Alles getragen vom Misstrauen gegen Gott. Alles gesteuert vom Drang, der Erste zu sein. Bis heute. Und die Jahrtausende beweisen jedes Jahr für sich die Wahrheit des göttlichen Wortes. Kein Gerechter, kein einziger, allesamt Sünder. Und wir Menschen sind nicht zu verbessern durch Belehrung, nicht durch Erfahrung, nicht durch Zeit, nicht durch Wohlstand und Segen und auch nicht durch Gericht. Und darum musste Gott eingreifen. Und da lesen wir, Gott war in Christus. Hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Und heute bietet Gott mehr als Vergebung. Er bietet Frieden, ewiges Leben. Wir können Kinder Gottes werden. Und Gott fordert keine Leistung. Er weiß, dass wir zu keiner Leistung fähig sind. Er fordert nichts als Buße und Glauben. Und der Sohn Gottes ist gestorben, damit er die Sünde der Welt wegnehme. Und diese Botschaft dürfen und wollen wir ausrufen. Ich sagte schon, die mit Abstand wichtigste Botschaft. Man kann andere Botschaften damit nicht einmal vergleichen. Man kann nicht einmal anfangen abzuwägen, ob eine Botschaft über Gesundheit oder Wohlstand oder Glück oder Erfolg im Leben überhaupt damit verglichen werden kann. Und die Botschaft, die wir ausrufen, ist die schönste. Sie ist die Botschaft von der Liebe Gottes, von einer Liebe, die alles zu überwinden bereit ist, was wir an Schmutz zusammengetragen haben. Und die dürfen wir ausrufen und dürfen uns dabei Satz für Satz, wenn wir wollen, auf die Autorität der Bibel stützen. Der Mensch misstraut der Botschaft Gottes auch heute noch. Und wir haben es heute vielleicht schwerer als je Menschen vor uns. Und ich möchte fast sagen, als all die Menschen in anderen Ländern. Es ist einmal gesagt worden, nirgendwo wird so gut und auch so kraftlos gepredigt wie in Deutschland. Und es ist weiter festgestellt worden, überall auf der Welt Erweckung, nur nicht in Europa. Es ist jetzt nicht unsere Sache zu ergründen, warum das so ist. Tatsache ist es. Und wenn wir die Berichte von Evangelisation in anderen Ländern hören, sie sind überaus erfreuend und ermutigend. Und bei uns ist es wie ein Lauf durch schweren Sand. Nun müssen wir noch eins sehen. Es gibt nur verhältnismäßig wenige, die heute das Evangelium noch klar verkündigen. Es wird noch gesagt, oft wird es nur angehängt, oft wird es vermischt mit menschlichen Ideen. Ein Amerikaner hat es einmal so formuliert: Die Botschaft des Evangeliums wird heute so verdünnt gebracht, dass wenn sie Gift wäre, sie keinen töten würde. Und wenn sie ein Lebenselixier wäre, sie keinem helfen könnte. Der hat recht. Wer die Ohren ganz lang spitzt, der kann tatsächlich manchmal noch etwas Evangelium hören. Aber klar wird es nur noch selten gesagt. Umso mehr ein Grund für uns, es zu sagen, es hinauszurufen. Der Apostel Paulus sagt uns in 1. Korinther 1, dass seine Botschaft den Juden ein Ärgernis ist, den Griechen eine Torheit. Die Juden, das sind die Religiösen, und die Griechen sind die Intellektuellen. Und beide stoßen sich an der Botschaft des Evangeliums. Wir werden also mit dem Widerstand beider Gruppen rechnen müssen. Mit dem Widerstand der Gruppen, von denen wir vielleicht Unterstützung erhofft hätten. Sie kann da nie gefunden werden. In unserer Zeit sind die Menschen weit gebildeter als früher. Das will nicht heißen, dass sie klüger sind. Ich bin überzeugt, dass die Intelligenz sich nicht ändert in einem Volk, jedenfalls nicht in einigen Jahrhunderten. Aber wenn die Bildung steigt, ohne dass die Intelligenz steigt, dann besteht die Gefahr, dass auch der Hochmut hochkommt und dass mancher viel mehr von sich denkt, als zu denken ihm zusteht. Ein ganz großes Ziel ist heute Selbstverwirklichung. Danach streben fast alle. Das bringen uns die Religionen aus dem Osten. Und das ist etwas, was ja jeder gern hört. Aus sich selbst möglichst viel herausholen. Der Gedanke schmeichelt uns schon von vornherein. Es kann mir ja nur der empfehlen, ich sollte etwas aus mir herausholen, der der Überzeugung ist, dass in mir viel drin ist. Was für eine wunderbare Auffassung. Und dann gehen sie heran und wollen sich selbst verwirklichen. Ihre Natur weiter pflegen, stützen, entwickeln. Und das ist genau das, was der Herr uns nicht sagt. Er ist nicht gekommen, um unser altes Wesen zu stärken und zu stützen. Er spricht davon, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Ganz andere Menschen. Nicht der alte überholt, der alte verbessert, der alte verwirklicht. Und all das kommt daher, dass die große Menge der Menschen nicht sieht, dass sie Knechte der Sünde sind. Unser Herr hat es ganz klar formuliert. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. An dem Satz kommt man nicht vorbei. Und wenn wir von dem Satz ausgehen, dann sind doch alle Knechte der Sünde, bis auf die, die durch die Macht Jesu Christi frei gemacht worden sind, vom Fluch und von der Herrschaft der Sünde. Und weil all das so ist, müssen wir umso lauter rufen und umso entschiedener vorgehen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir mit unseren Versammlungen nur ein kleiner Kreis sind. Aber selbst wenn man alle Evangelikalen zusammenzählt, ist das bitter wenig. Ich habe einmal auszurechnen versucht, wie viele Zeltplätze in jedem Sommer zur Verfügung stehen. Wenn ich mich recht erinnere, wo man alle 30 Zelte zusammenzählt, wo man davon ausgeht, dass jedes Zelt jeden Abend voll besetzt ist, was nicht der Fall ist, und man dann davon ausgeht, dann sind es 2,4 Millionen Plätze im Jahr. Dann hat jeder Deutsche vielleicht alle 15 Jahre Gelegenheit, einmal ein Zelt zu besuchen. Ich sage das als Vergleich, um einmal zu zeigen, wie gering das Angebot an Evangelium ist, das wir in Evangelisationsversammlungen zu bieten haben. Und vergleichen wir damit die ungeheure Nachfrage, den ungeheuren Bedarf. Die Verkündigung des Evangeliums hat der Herr Jesus den Seinen übertragen, also Menschen, also uns. Er hat sie nicht Engeln übertragen. Die Engel haben auch eine Aufgabe. Sie sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Seligkeit erlangen. Aber ihre Aufgabe ist nicht an den Ungläubigen. Uns ist gesagt worden, geht hin in alle Welt. Und für uns gilt das Wort. So sind wir nun Gesandte für Christus, also Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir alle, du und ich, sollen Zeugen sein. Und da müssen wir daran denken, dass wir möglicherweise nur noch wenig Zeit haben. Ich will einmal auf zwei ganz große Gegner des Evangeliums hinweisen, die, und dafür wollen wir Gott danken, in unserem Lande noch nicht zum Zuge kommen. Der eine ist der Kommunismus. Wo immer der Kommunismus herrscht, wird der christliche Glaube bekämpft. Wir wissen, wie viele unserer Brüder und Schwestern in den Gefängnissen sitzen. Wir wissen, dass es verboten ist, Bibeln in die Länder des Ostens zu verschicken. Ein ganz großer Kampf gegen den christlichen Glauben. Und da müssen wir auch noch eins sehen. Da ist auch die römisch-katholische Kirche. Und die hat ein Ziel. Und das Ziel heißt, alles unter ein Haupt zusammenzubringen. Das klingt ähnlich wie das, was im Neuen Testament steht. Was im Neuen Testament steht, alles unter ein Haupt zusammenzubringen, in dem Christus. Und das fehlt da. Die streben die Einheit an, aber nicht die Einheit, die Gott anstrebt. Und wenn wir wissen wollen, was dann kommt, dann müssen wir etwas Kirchengeschichte lesen. Da steht es. Und da kann man die erschütternde Tatsache lesen, dass im Mittelalter mehr Christen um ihres Glaubens willen ihr Leben gelassen haben, als in allen Verfolgungen unter römischen Kaisern. Natürlich darf man nicht übersehen, dass es damals auch mehr Christen gab, aber niederschmetternd ist die Tatsache doch. Ein zweites müssen wir sehen. Das Evangelium wird immer schwerer auszurufen. Die Menschen stecken immer tiefer in den Fesseln der Sünde. Eine rechte Verkündigung muss ja sagen, tut Buße und bekehret euch. Oder tut Buße und glaubet an den Herrn. Ohne Buße geht nichts. Der Herr Jesus starb nicht am Kreuz, damit wir straffrei sündigen können. Wir lesen im 1. Johannesbrief, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er die Werke des Teufels vernichtet. Haben wir einmal darüber nachgedacht, wie der Teufel wirkt? Es wird ja manchmal behauptet, es gäbe keinen Teufel. Ganz einfach deshalb, weil er nicht selbstständig wirkt. Er tritt nicht irgendwo auf. Er wirkt immer durch Menschen. Und wenn der Herr gekommen ist, auf dass er die Werke des Teufels vernichte, dann will er die Werke vernichten, die Menschen im Auftrag und unter der Leitung des Teufels tun. Mit anderen Worten, wir sollen ein geheiligtes Leben führen. Ganz eindeutig. Anders ist eine Hinwendung zum Herrn überhaupt nicht denkbar. Und die Menschen kommen heute immer fester unter die Macht der Sünde. Wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, so ist ein ganz großes Gebiet der Sünde das der sexuellen Verfehlungen. Und man ist doch heute so weit, dass man die nicht nur bagatellisiert, sondern sie überhaupt nicht mehr anerkennt. Dass man ganz einfach sagt, jeder Mensch hat das Recht, sich da frei auszuleben. Vor einigen Jahren unter der anderen Regierung war doch der Gedanke vorhanden, Ehe grundsätzlich nur auf Zeit. Etwas, was Gott diametral entgegen ist. Aber das wird heute als selbstverständlich verkündet. Und die, die dem nachgeben, die, die darin leben, die sind doch ebenso verwerflich und sündig in den Augen Gottes, wie die, die es früher taten, ohne die allgemeine Zustimmung. Dann ist da der andere Gedanke, den ich eben schon erwähnte, der Gedanke nach der Selbstverwirklichung. Jeder soll seine Persönlichkeit frei entfalten. Ja, was entfaltet er denn dann? Etwas Ungeheuerliches, etwas, was Gott völlig entgegen ist, etwas, wovon Gott sagt, dass es in den Tod gehört, nicht entfaltet. Und dann ist da der Drang nach Geld. Und übersehen wir nicht, welche Stelle dem Geld zugeschrieben wird. Der Herr setzt Geld und Gott gegenüber. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und heute ist der Schrei nach Geld ungeheuer groß. Und noch eins wird immer erstrebt, was unser Herr im Gleichnis vom Sämann genannt hat. Der Hochmut des Lebens. Und davon sind fast alle in jungen und mittleren Jahren erfüllt. Und dann kommen wir mit unserer Botschaft und sagen ihnen, damit musst du brechen. Und dann erkennen wir, wie schwer es ist anzukommen. Und dann ist da noch etwas. Ich glaube, das wird weithin unterschätzt. Die Alten werden eingelullt durch das Fernsehen. Ich bin nicht der Ansicht, dass aus dem Fernsehen immer laufend schlechte Einflüsse kommen. Aber ich bin der Überzeugung, dass das Fernsehen uns mehr daran hindert, dem Herrn zu dienen, als irgendetwas anderes. Es beschlagnahmt all die freie Zeit, die möglicherweise noch eingesetzt werden könnte. Und bei den Alten ist besonders schlimm. Da, wo sie hellwach sein müssen, da, wo sie erkennen müssen, dass ihr Leben zu Ende geht, da, wo sie die ganze Armut ihres Daseins empfinden müssen, da sitzen sie ganz vergnügt und kommen sich vor als Menschen, denen es gar nicht so schlecht geht. Sie haben ja Teil, wenn auch nur mit Augen und Ohren, am ganzen Geschehen und können so langsam hinübergeschoben werden, ohne dass sie erwachen, ohne dass sie erkennen, wohin es geht, und werden erschüttern, erwachen in der jenseitigen Welt. Sehen wir noch ein weiteres, aber das will ich nur kurz nennen. Der Gottesbegriff und die Auferstehung, die werden aufs Allerenergischste bekämpft. Und solange bei einem Menschen ja noch ein Zweifel vorhanden ist, solange er sich sagt, mit Gott, das ist nicht ganz sicher, und mit der Auferstehung mag sein, mag auch nicht sein, solange ist er nicht zu einem radikalen Wechsel bereit. Was können wir nun tun? Ich will jetzt ein wenig über die Praxis sprechen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass entscheidend für die Menschen, die kommen, die Frage ist, ob wir sie persönlich einladen. Das ist entscheidend. Und wenn nun einer sagt, wozu denn dann Handzettel drucken? Die Handzettel geben der persönlichen Einladung Gewicht, ersetzen sie aber nicht. Wir können die ganze Stadt mit den Handzetteln versorgen, davon kommen die Menschen nicht. Aber wenn wir jemanden einladen und ihm das Ding dann noch in die Hand geben, dann hat die Einladung viel mehr Wert. Dann sieht er, was ist, und dann sieht er, dass es nicht eine Sache ist, zu der man einfach mal zusammenruft, sondern dass das wirklich vorbereitet ist. Jetzt möchte ich euch den Vorschlag machen, dass jeder Einzelne wenigstens 5 persönlich ernsthaft einlädt. 5 sollte das Minimum sein. 10 ist zweimal so gut wie 5. Das sollte sich jeder vornehmen. Und nicht eine Familie 5, sondern der Mann 5 und die Frau 5. Und wenn da Kinder in der Familie sind, die auch noch 5. Nehmen wir uns das doch vor. Beten wir für die 5. Schreiben wir sie auf. Beten wir für sie und laden wir sie ein. Sicherlich wird es oft ohne Wirkung sein. Ganz sicher. Aber stellen wir uns einmal vor, von den 5 käme einer. Das würde doch heißen, dass jeder aus dieser Versammlung einen mitbrächte. Und weil sich das nun auf 5 Abende verteilt, da müssen also 20% von der Zahl der Geschwister jeden Abend an fernstehenden Menschen in unserem Saal sein. Das wäre eine ganze Menge. Und das ist durchaus möglich. Möchten wir uns das doch vornehmen. Jeder 5. Ich will auch noch einen Grund nennen, den wir so leicht vergessen. Der Herr Jesus sagt denen, die hinausgestoßen werden, ihr werdet sie sehen zu Tische liegen, mit Abraham, Isaac und Jakob. Bitte überlegen wir das einmal ganz praktisch. Dein Nachbar, dein ungläubiger Nachbar, der wird dich einmal in der Herrlichkeit sehen und sich selbst draußen hinausgestoßen. Und was, wenn du ihm nie vom Herrn gesagt hast? Dann wird er sagen, da sitzt er, hat alles gewusst, hat mir nichts gesagt. Eine furchtbare Situation. Und das gilt für alle, die wir kennen. Und darum sollten wir sie wenigstens einladen, gleichgültig, ob sie kommen. Einladen und für sie beten. Nun ein zweites. Mit denen, die wir mitbringen, sollten wir sprechen nach der Stunde. Aber wir sollten das in aller Vorsicht tun und in aller Demut. Liebe Brüder und Schwestern, wenn eine Gruppe Grund hat, ganz demütig zu sein, dann sind das die christlichen Versammlungen. Ich will auch sagen, warum. Es gibt eine ganze Menge kranke Versammlungen, in denen seit Jahren Streit ist. Und es gibt eine ganze Menge verweltlichte und ungeistliche Gläubige. Das müssen wir auch sehen. Und das bei unserem verhältnismäßig großen Bibelwissen. Wenn man uns an unserem Bibelwissen misst, dann müssten wir alle ganz prächtige Leute sein. Wir sind es aber nicht. Und wenn einer Grund hat zur Bescheidenheit, dann wir. Und wir sollten uns all das Wort aus 2. Thessalonicher 2 merken. Wir sind schuldig, Gott alle Zeit dafür zu danken, dass er uns erwählt hat zur Seligkeit. Das ist sein Erbarmen und nicht unsere Leistung. Und wenn wir den verstocktesten Atheisten treffen, dann wollen wir nicht stolz, sondern dankbar werden. Und dann ein weiterer Punkt. Unsere eigentliche Zuflucht ist das Gebet. Jetzt mag jemand denken, jetzt kommt er wieder mit den ollen Kamellen. Ich weiß ganz genau, dass alle wissen, dass wir beten sollen und dass alle über das Gebet sprechen. Ich weiß aber auch, wie schwer es ist zu beten. Ich habe vor vielen Jahren einmal in der Siegerlandhalle dafür aufgefordert, es möchten doch alle, die es ernst nehmen, jeden Tag 3 Minuten nach der Uhr nur fürs Evangelium beten. 3 Minuten ist doch wohl kurz. Wisst ihr, was mir viele gesagt haben? 3 Minuten nur für das Evangelium, das ist aber schwer. Da kann man sehen, wie jämmerlich wenig wir beten. Warum kommen wir nicht ohne Gebet aus? Ganz einfach, weil wir einen Kampf gegen den Teufel kämpfen. Und dazu wollen wir einmal Epheser 6 lesen. Ein uns allen sehr bekanntes Wort. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wem das noch nicht genügt, der sei an das Wort erinnert, das in Matthäus 13, Vers 19 steht. Da hat der Herr Jesus den Jüngern das Gleichnis vom Sämann gegeben. Und dann sagt er, bei denen der Same auf den Weg fällt, da kommt alsbald der Böse und reißt ihn weg. Ob unser Herr das wohl besser weiß als wir? Wir haben noch nie den Bösen gesehen, der Samen wegreißt. Aber wir sollten es ihm abnehmen. Er kommt und reißt ihn weg. Und dann können wir noch 2. Korinther 4, Vers 3 lesen. Da stellt der Apostel Paulus die Frage, warum kommt denn unser Evangelium nicht an? Er nennt das, unser Evangelium ist verdeckt. Und er sagt, wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Gottes. Der Gott dieser Welt ist der Teufel und der verblendet den Sinn der Ungläubigen. Menge übersetzt das Denkvermögen. Gott muss einem Menschen die Augen öffnen. Und weil wir diesen Kampf zu kämpfen haben, darum werden wir aufgefordert zu beten. Wenn wir sehen, was auf dem Spiel steht, ach liebe Brüder und Schwestern, durch lange Gewohnheit verflachen alle Begriffe. Hier sitzen vielleicht Brüder und Schwestern, die kennen das seit 10 Jahren, andere seit 20, andere seit 30 Jahren, andere noch länger. Dann verliert das Wort Verdammnis an Gewalt und Gewicht. Das ist so, wie wenn man vielleicht vor 30 Jahren gesehen hat, wie vor unseren Augen ein Kind überfahren wurde. An dem ersten Tag waren wir erschüttert. Jetzt ist das eine ferne Erinnerung. Und so kann das auch mit den geistlichen Wahrheiten werden. Und wenn wir dann unsere Verantwortung sehen, ja, der Apostel Paulus sagt, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. Ja, glauben wir denn im Ernst, Gott hätte nur einen Schuldner für die Menschheit losgeschickt mit dem Evangelium? Der Gedanke ist unsinnig. Wir alle sind Schuldner. Und wenn wir uns dann daran erinnern, wer unser Gegner ist, dann fangen wir an zu beten. Und zwar lange und ernsthaft. Und wir erinnern uns an eine besondere Sache. Paulus sagt, ich will nun, dass die Männer heilige Hände aufheben zum Gebet. Und das bezieht sich ganz sicher auch auf die Frauen, wenn es um das Beten zu Hause geht. Es müssen heilige Hände sein, die aufgehoben werden. Und wenn wir nicht dazu bereit sind, uns zu reinigen, dann können wir nichts erwarten. Ich weiß, dass auch in unseren Kreisen manchen langes Beten widerstrebt. Ich habe schon mal die Ansicht gehört, ja, Gott weiß doch, worum es geht. Soll ich dem das denn 10-mal sagen? Das ist eine ganz naive Auffassung. Und der Schluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass die Betreffenden noch nicht unter der Leitung des Geistes gebetet haben. Beten kann schwer und mühsam sein. Und beten kann leicht und freudig sein, wenn der Geist Gottes uns leitet. In Jesaja 62 lesen wir das Wort: Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Da kann man das in 10 Minuten machen, sich keine Ruhe gönnen. Und dann heißt es weiter: Und lasst ihm keine Ruhe. Das ist doch anhaltendes Beten. Aber wir wollen noch einmal zu Epheser 6 zurückgehen und wollen da Vers 18 lesen. Und wollen uns daran erinnern, dass der ja auf Vers 12 folgt, wo Paulus gesagt hat, wogegen wir kämpfen. Und dann haben wir dazwischen die ganze Waffenrüstung Gottes. Und dann sagt er in Vers 18, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und hierzu wachend in allem anhalten, und flehen für alle Heiligen. Man kann ja eigentlich nicht mehr sagen. Zu aller Zeit beten, mit allem Gebet und wachen und in allem anhalten. Und dann das Erstaunliche. Und für mich, auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums kundzutun, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Wir sollten nie vergessen, dass selbst der große Apostel Gebetsunterstützung brauchte. Ohne die ist überhaupt keine Verkündigung möglich. Und wir sollten auch nicht übersehen, an wen er sich wendet. Er wendet sich an lauter Menschen, von denen man sagen möchte, ja, konnten die denn Paulus noch was geben und was sein? Paulus stand doch auf einer einsamen Stufe weit, weit, weit über den vielen anderen. Lesen wir einmal 2. Korinther 11, was ihm alles geoffenbart worden ist. Da konnte sich doch überhaupt keiner mit vergleichen. Und selbst der bittet um Fürbitte. Und wenn wir dann unsere eigenen Lage sehen, wenn wir die Not der Ungläubigen sehen, unsere Unfähigkeit, ihn aus eigener Kraft zu helfen. Und dann die Liebe Gottes, die bereit ist, sich über alle zu erbarmen. Dann werden wir diesen Weg des Gebetes gehen. Und ich bin überzeugt, es ist der entscheidende. Und nun sollten wir uns alle einmal fragen, ob auf uns die beiden Worte zutreffen, die der Apostel Paulus von sich gebraucht hat. Er hat einmal gesagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Kennen wir den? Können wir noch in einem gesunden, glücklichen, reichen, jungen Mann oder einer jungen Frau jemanden sehen, den der Schrecken des Herrn droht? Wir haben viel eher Mitleid mit einem Versehrten, der sich in seinem Wägelchen langsam seinem Weg bahnt, der vielleicht von dauernden Schmerzen geplagt wird. Den meint Paulus nicht. Paulus weiß etwas vom Schrecken des Herrn. Und können wir dann noch mit ihm sagen, die Liebe des Christus drängt uns. Ist etwas Wunderbares, wenn die Liebe einen Menschen drängt, etwas zu tun. Trifft das auf uns zu. Wenn das nicht auf uns zutrifft, dann sollten wir das unserem Herrn sagen. Und sollten ihm sagen, Herr, ich stelle an mir zwei Defekte fest. Schrecken des Herrn spielt eine ganz kleine Rolle in meinem Leben. Und Liebe des Christus drängt uns. Ach, weißt du, wenn der eine auffordert, wer geht noch mit einladen, dann möchte ich ja nicht zurückstehen, dann stehe ich auch auf. Aber dass mich die Liebe des Christus drängt, das kann ich nicht vor mir sagen. Sag ihm das mal ganz offen. Sag ihm, Herr, ich bin nicht in Ordnung, ich käme aber gern in Ordnung. Und jetzt wende ich mich an dich. Bitte, schenk du mir diese beiden großen Dinge. Lass mich den Schrecken des Herrn sehen und lass mich gedrängt werden von der Liebe des Christus. Wir stehen vor einer wunderbaren Aufgabe. Möchte Gott uns helfen, dass wir recht daran gehen. Im Wissen um die Not, im Vertrauen auf unseren Herrn. Auch heute noch können Menschen errettet werden. Möchte Gott es uns in seiner Güte schenken.